Willkommen bei Priestess Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle.
Jan, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, das ist ja eine Premiere, dass ich heute mal was mitbringe. Aber ich habe mitgebracht, warum dein Sales-Kick-Off-Training für die Mülltonne ist.
Ja, schön erstmal eins auf die Nuss. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ja, genau. Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Und ich habe mal zum Anfang eine Frage an dich mitgebracht. Wir sind jetzt hier ein neues Jahr, in dem Fall 2026. Es geht gerade wieder los. Und was passiert denn typischerweise bei diesen ganzen Software-Companies, in denen wir so gearbeitet haben und die wir so als Kunden kennen, Anfang des Jahres?
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich nehme an, darauf spielst du an. Sales-Kickoff, Revenue-Kickoff, Planung für das Jahr und alle nochmal in den Modus bringen.
Ja, neues Jahr, neues Glück, ne? In der Regel auch alle motiviert. Dann kommen diese Sales-Kickoff, Revenue-Kickoff-Termine mittlerweile auch oft wieder in Persona. Also ich höre jetzt die ganzen, ja, da fahren wir hier nach Barcelona und da sind wir in Hamburg und ole ole und so weiter und so fort. Und es ist dann Fun und Networking und Motivation. Und wir fanden das ja auch immer geil, ne? Also war ja auch geil. So, du triffst die Leute, du kommst so zusammen, da entsteht vielleicht auch was, da sind New Hires mit dabei und so. Also wir werden noch rausarbeiten. Ich habe gar nichts gegen das Sales-Kickoff an sich. Aber wir kommen noch hin, ne? Und eine Sache, die da ja in der Regel auch passiert ist, irgendwann werden mal die Ziele bekannt gegeben, ne? Und wir kennen das ja im Software-Sales immer höher, schneller, weiter. Also Double, Triple, 20%, 30%, was auch immer. Aber es geht um Wachstum, es geht um, wir wollen natürlich mehr machen als letztes Jahr.
Ja, also Ziele im weitesten Sinne auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du damit jetzt konkrete Vertriebsziele meintest. Ich glaube, die werden... Wäre ich froh gewesen in vielen Companies, die schon zu dem Zeitpunkt zu haben. Manchmal haben wir die dann erst ein bisschen später bekommen. Die werden ja sowieso meistens eher individuell kommuniziert, wenn es dann personengebundene Umsatzziele gibt. Aber du redest jetzt auch von anderen Zielen, ne? Produktziele, was wir irgendwie insgesamt vorhaben als Company und so weiter.
Ja, ich rede schon, ich meine, am Ende muss das runterbrechen, aber ich rede schon von ganz bewusst von Wachstumszielen. Also wir haben mal, also da steht dann vorne der Chief Revenue Officer oder vielleicht auch noch höher und sagt so, also Freunde, dieses Jahr, ne, da wollen wir nochmal einen drauflegen, ne, weil...
Ja. Dass so unternehmensweite ARR-Ziele ausgerufen werden, das habe ich schon ab und zu gesehen, auf jeden Fall.
Genau. Und ich meine, wir zeichnen jetzt mal hier so ein Bild, dass dann die Details auch erstmal danach so im Nachgang reintröpfeln. Das ist auch klar, aber in der Regel steht da schon jemand und sagt, also natürlich wollen wir dieses Jahr noch ein bisschen mehr machen als letztes Jahr, weil sonst hätten wir uns hier den Sales Kickoff auch sparen können. Und irgendjemand ist auch immer auf diesen Sales Kickoffs mit am Start, der denkt, dass im Rahmen dieses Sales Kickoffs noch so ein Training einzuschieben eine richtig geile Idee wäre. Ja? Das muss ich an der Stelle kurz anmerken, wir kommen dann später drauf, warum es keine gute Idee ist.
Ja, kann ich immer bestätigen, war bei jedem SKO, bei dem ich dabei war, gab es auch immer Trainingselemente.
Ja, ja, absolut. Immer hier so ein Stündchen oder zwei, wenn es mal gut lief, ein halber Tag und dann so gib ihm Druck betanken. Also darüber können wir später noch lästern. Jetzt habe ich über diese Ziele gesprochen. Und auch wenn es nicht an dem Tag des Sales Kickoffs ist, aber irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo wir realisieren, und jetzt gehe ich mal ins Presales Management rein, wo wir realisieren, wir haben hier Ziele, die höher gesteckt sind als letztes Jahr und ich muss mich in meiner Presales-Organisation und mit meinem Presales-Team irgendwie darum kümmern, dass das funktioniert. Ne? Und ich habe eben gesagt, Double-Digit, Triple und 20%, was auch immer da im Raum steht. Und jetzt muss ich ja so einen Presales-Manager fragen, ja, also wie soll ich denn das schaffen mit meiner bestehenden Mannschaft? Ne? Weil es ist noch keiner gekommen, der gesagt hat, kriegst du mir jetzt noch drei Leute, damit es hier besonders einfach funktioniert. Und also ich hätte da erstmal so ein Fragezeichen auf der Stirn und wäre vielleicht auch so ein bisschen leicht angepisst, weil da wären mir irgendwelche Ziele kredenzt. Aber eine Antwort, wie ich das jetzt hier gewuppt kriege, die gibt mir keiner, die muss ich irgendwie selber finden. Und ich habe in meinem Kopf gibt's so zwei Stränge. Bevor ich dir die jetzt um die Ohren hauen, würde ich mal hören, was hast du spontan im Kopf? Wie könnte man damit umgehen? Ich habe hier einen Status Quo und jetzt macht ihr bitte nächstes Jahr mal x Prozent mehr. Ne? Also mindestens mal zweistellig.
Also erstmal mal kurz einen Abgleich mit meiner eigenen Erfahrung. Ich habe das sehr oft genauso erlebt, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe gerade so ein bisschen, ich würde sagen, PTSD bekommen, posttraumatische Wahnvorstellung hier. Weil bei diversen Companies war es tatsächlich sehr ähnlich, wie du gerade beschreibst. Ich habe ja öfter mal bei Unternehmen gearbeitet, die relativ frisch in Deutschland eine Region etablieren wollten. Da waren wir ein übersichtliches Team, vielleicht am Anfang 5 bis 10 Leute, über die Zeit gewachsen und so. Den Modus habe ich ja mehrfach mitgemacht. Und du hast ja gerade den kritischen Punkt schon angesprochen. Es ist nicht so, dass dann immer beispielsweise neue Headcounts oder Kapazitäten oder Budgets für was auch immer sehr schnell und einfach bereitgestellt werden. Das ist immer etwas gewesen, worüber wir viel diskutieren mussten und um das wir auch kämpfen mussten. Und dann aber im gleichen Atemzug sich praktisch Jahr für Jahr sehr leicht zu tun, beispielsweise bei einer gleich gebliebenen Mannschaft auf einmal nochmal 10 oder 20% oben drauf zu setzen, hat bei mir sehr oft angeeckt. Also ja. Ich kann das einfach nur nachfühlen. Es hat mich frustriert, weil es natürlich auch super einfach ist, von oben sich hinzustellen und zu sagen, ja, machen wir 20% mehr und dann nichts dazu mitzuliefern, das ist dann schon ein bisschen dreist.
Ja, und in meinem Kopf existieren so 2 Dinge. Ne? Eine typische Reaktion wäre, also wir sollen nächstes Jahr 30% mehr machen, dann gib mir mehr Headcount. Ne? Also gib mir mehr sozusagen Kapazität und Ressourcen, die ich dann in meinem Team habe und mit denen ich dann arbeiten kann. Und wenn du das mal so sozusagen nach oben ins Management wirfst, dann wird irgendwann mal einer fragen, spätestens der CRO, also warum soll ich dir mehr Headcount geben? Wo ist denn der Proof, dass du, um 30% mehr Revenue zu generieren, jetzt hier gerade mehr Headcount brauchst? Und ich glaube, das ist eine Stelle, zumindest aus meiner Erfahrung, den Proof, den haben die wenigsten, weil die alle kein vernünftiges KPI-System haben. Also im Sinne von, welchen Outcome delivern wir hier eigentlich als Presets-Team? Und was ist letztendlich unser Beitrag zu diesem Gesamtergebnis? Und nebendran haben sie auch kein vernünftiges Activity-Management. Also sie wissen gar nicht, tun meine Leute gerade die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge und sind wir effizient? Ja? Und dann wirst du da oben natürlich krass anecken und dann werden die Leute sagen, also nee, bring mal lieber deinen Laden da auf Vordermann. Aber Headcount kriegst du von mir, zumindest Stand heute, erstmal keinen. Und für dieses Thema KPI-System können wir nächste Woche die Antwort liefern. Am 21. Januar machen du und ich um 16 Uhr ja ein kleines Webinar, wo es genau darum gehen wird, mal zu gucken, wie können wir systematisch genau dieses Thema aufbauen und an den Start bringen, um dann vielleicht so eine Headcount-Diskussion künftig auch mal ein bisschen einfacher zu gestalten. Und damit setze ich hier auch mal einen Punkt. Wir wollen heute gar nicht drüber reden, wie ich diese Headcount-Diskussion sinnvoll führen kann. Wie gesagt, den Blueprint und die Antwort umsetzbar gibt's im Webinar. Und jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt. Ja, das ist dann.
Bevor du jetzt den zweiten Punkt ausführst, ja, du musst mich ja auch mal zu Wort kommen lassen. Weißt du, wir reden hier gemeinsam im Podcast und der Jan, der liefert einfach ab, dann mach doch den Podcast alleine, weißt du? Nein, Spaß beiseite. Ich muss nur eine kleine Korrektur vornehmen. Ja, du hast gerade gesagt, nächste Woche, und du hast natürlich vollkommen recht, wir sitzen ja praktisch in so einer Zeitmaschine. Ja? Weil heute ist Freitagnachmittag, wir nehmen gerade den Podcast auf, aber der Podcast kommt am Dienstag. Das heißt, wenn du, lieber Hörender, wenn du gerade sagst, hey, das Thema ist spannend, dann ist es tatsächlich für dich morgen. Ja? Weil die Chancen stehen hoch, dass du es gerade am Dienstag hörst und der 21. ist ein Mittwoch, also morgen. Genau, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich bin gespannt auf den zweiten Punkt.
Ja, ist ein guter Hinweis. 21. 16 Uhr, Anmelde-Link in den Shownotes. Wie sich das gehört. Naja, und jetzt bist du da abgeblitzt, jetzt kriegst du keinen Headcount. Also dann musst du dir irgendwie überlegen, wie kriege ich das jetzt mit der bestehenden Mannschaft hin? Ne? Also im Endeffekt lautet ja die Aufgabe, wir müssen jetzt mit derselben Mannschaft, die wir bisher auch hatten, nochmal mehr erreichen, weil sich da oben einer ausgedacht hat, wäre geil, wenn wir nächstes Jahr 30% wachsen. Und da müssen wir uns ja überlegen, welches Verhalten, welche Skills müssen wir verändern, damit wir mit der gleichen Mannschaft das irgendwie hinkriegen, effizienter werden, die Deals vielleicht früher closen, überhaupt mal vielleicht mehr Potenzial auch aus den Deals rausholen und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, irgendeinem fällt dann immer ein auf dem SKO, wäre doch eine gute Idee, hier nochmal ein Training zu machen. Weil in der Regel gibt es ja auch ein paar Veränderungen, Produkt hat sich vielleicht verändert, ein paar Neuerungen und so weiter. Und jetzt ist mal wieder ein guter Moment. Und jetzt packen wir die Leute mal alle in einen Raum. Und was in der Regel ja passiert auf so einem SKO ist, wir machen nochmal so ein geiles Pitch- oder Demo-Training. Wir trichtern euch nochmal so richtig rein, wie man unsere Software eigentlich idealerweise präsentieren kann. Und dann gib ihm. Und dieser Ansatz, den ich hier gerade beschreibe beim SKO, egal ob das jetzt 2 Stunden, 4 Stunden oder im besten Fall dann auch nochmal 1 oder 2 Tage sind, das ist ja dieser klassische Ansatz von, wir haben hier so ein Thema identifiziert, ja, wir müssen es trainieren, wir müssen es in die Leute irgendwie reinbringen, zack, wir machen einen Workshop, ja, und dann gibt's ein straffes Programm und dann wird es so per Druckbetankung in die Leute quasi reingehämmert.
Mehrfach. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt kurz einen Kommentar ergänzen. Du hast gesagt, eine Möglichkeit, also ich meine, worüber du ja gerade sprichst, ist die Entwicklung der Mitarbeiter zur Exzellenz. Ja, das ist ja im Prinzip, also egal über welche Formate oder wie auch immer, in welcher Form wir über Training sprechen, am Ende geht es immer darum, Fähigkeiten zu erlernen, die uns am Ende, blöd gesagt, auch wirtschaftlich erfolgreicher machen. So, das ist darum, sie werden sehr viele Trainingsinitiativen gestartet. Ich möchte aber eine Ergänzung machen, weil du bist ja gestartet mit, wir haben jetzt ein höheres Ziel und du hast gesagt, naja, jetzt müssen wir auf das Verhalten der Mitarbeiter schauen. Ich glaube, dass das ein Teil der Gleichung ist, über die Skills zu sprechen und über die Verhaltensweisen, die wir gegenüber unseren Kunden im Feld zutage bringen. Aber wir haben natürlich auch noch andere Stellhebel, außer nur die Mitarbeiter. Ne? Und mir ist das wichtig, weil es, glaube ich, auch in jedermanns Kopf gerade ist, der jetzt hier wahrscheinlich auch zuhört. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, Effizienzen zu steigern, die über die Fähigkeiten, aber es gibt auch Effizienzsteigerungen in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Also ich denke jetzt an Themen wie zum Beispiel Demo-Automation oder AI-Workflows, die mir einfach bestimmte Dinge abnehmen, die vielleicht früher manuell gemacht wurden, die ich heute automatisieren kann. Ich hatte vor ein paar Wochen mit einem SE-Leader gesprochen, der hat gesagt, hey, also unser Produktportfolio hat sich durch Akquisitionen irgendwie verdreifacht, da hat sehr viel stattgefunden in dem Jahr. Und er hat in seinem Team sogar noch irgendwie 2 Leute verloren, also hat er dann irgendwie 10 statt 12. Und er meinte, er hat in seinem Team sehr viel über Automatisierung gearbeitet und Workflows und so weiter und hat dadurch es im Prinzip geschafft, trotzdem den Ansprüchen der Vertriebskollegen und auch dem Markt und den Kunden am Ende gerecht zu werden, weil sie einfach sehr stark auch an der Art und Weise, wie sie gearbeitet haben, etwas verändert haben. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich machen möchte. Wenn wir glauben, wir können nächstes Jahr das Gleiche tun wie dieses Jahr und dabei 30% mehr Umsatz machen, dann ist irgendjemand falsch gewickelt. Also offensichtlich ist, wir müssen irgendwas anders machen. Und ich glaube, ein großer Stellhebel ist auch der, über den du gerade gesprochen hast, nämlich die Art und Weise, wie wir eigentlich also Vertrieb machen, blöd gesagt.
Ja, absolut. Also ich meine, so Skill-Themen, die wirken ja auch durchaus mal nach innen und nach außen, ne? Also das sind ja keine reinen Sachen, die nur Richtung Kunde wirken. Und dass ich mit Technologie auch bestimmte Tasks, die mich heute vielleicht viel Zeit kosten, automatisieren, optimieren kann, ist auch klar. Auf der anderen Seite hast du dann vielleicht auch wieder ein größeres Fass, weil du das für die ganze Organisation sehen musst, weil dann irgendeine Plattform gekauft wird, die vielleicht auch ein bisschen mehr an Geld mal kostet, aber hundertprozentig. Auch das ist ein Stellhebel. Ich glaube, wenn ich jetzt der Firstliner bin, insbesondere, dann ist natürlich in meiner Hoheit auf jeden Fall mal mit den Leuten zu arbeiten und zu gucken, was können wir da vielleicht anders machen, als wir es bisher gemacht haben, was einen positiven Einfluss darauf hat, um diese Ziele zu erreichen. Und damit möchte ich nicht sagen, lass das andere bleiben, um Gottes Willen. Fordere das ein, kämpf auch bitte weiter für deinen Headcount. Aber da ist dann dein Circle of Influence zu Ende. Du bist massiv von anderen Leuten abhängig. Aber das, was mit deinem Team direkt passiert, ne, da würde ich sagen, da hast du natürlich selber den größten Einfluss und auch den stärksten Impact von Sekunde 1 an. So, jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, jo, habe ich schon mehrfach erlebt, diesen Workshop-Ansatz, egal ob jetzt im SKO oder auch vielleicht danach, ne, auf jeden Fall mal Anfang des Jahres, ist immer so eine gute Zeit. Da haben wir irgendwie auch alle das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwas machen und da wird halt was gemacht und dann ist da 2 Tage geiler Trainingsworkshop und das birgt ein paar Probleme. Möchtest du mal teilen, welche dir spontan in den Kopf kommen?
Kann ich machen. Ich würde gerne, also ich erkläre gleich oder beziehungsweise ich führe gleich mal aus, wie ich das wahrgenommen habe, als ich selber an solchen Workshops teilgenommen habe und was dann passiert ist. Ich würde es aber gerne mit einer Anekdote beginnen, die Ausführung. Ich habe eine kleine Sache mitgebracht heute. Ich weiß, du hast den größten Teil der Vorbereitung gemacht, aber eine Sache habe ich mitgebracht. Und zwar, ich weiß, den Kollegen Ebbinghaus, den haben wir, glaube ich, hier schon mal erwähnt, ne, über den wir vielleicht noch ein bisschen häufiger auch heute noch sprechen. Aber der hat eine sehr lustige Sache gemacht. Ich habe ein bisschen, bin ich in den Hasenbau abgestiegen und habe noch mehr Recherche gemacht zum Ebbinghaus. Der hat ja irgendwann in dem 19. Jahrhundert hat er gelebt, war deutscher Psychologe und hat sich eben mit, im Prinzip mit Neurologie und Gehirnforschung auseinandergesetzt. Und er hat ein Selbstexperiment gemacht. Und ich fand das so geil und deswegen möchte ich es gerne teilen. Er hat ein Selbstexperiment gemacht. Er hat sich so 12 random Silben zusammengeschrieben, ne, sowas wie Lum und Mu und Na, also bedeutungslose Silben, einfach so 12 Stück. So. Und die hat er zufällig sortiert und so viele hintereinander aufgeschrieben. Ich glaube, am Ende waren es 100. Also 100 Mal diese 12 Silben irgendwie, hat er irgendwie in willkürlicher Reihenfolge aufgeschrieben, dann waren die so 100 Mal hintereinander. Und dann hat er versucht, die auswendig zu lernen. Okay? Also total die abstrakte Aufgabe. Er hat versucht, die auswendig zu lernen. Und er hat es geschafft, an einem einzigen Tag diese 100 aufeinanderfolgenden random Silben auswendig zu lernen, indem er sie 68 Mal sich gegenüber selbst wiederholt hat. Also 68 Mal saß er da, ist er den ganzen Tag da, hat 68 Mal ist er dieses Ding durchgegangen und am Ende konnte er es dann. So. Und dann hat er das Experiment wiederholt, andere Silben, auch wieder 100 Stück, keine Ahnung, 3 Wochen später. Und dann hat er das aber nicht an einem einzigen Tag gemacht, sondern er hat es über 3 Tage verteilt. Also diese Übung des Auswendiglernens hat er über 3 Tage verteilt und hat dann nur 38 Wiederholungen gebraucht. So, und wenn ich jetzt berücksichtige, dass einmal so eine Wiederholung zu machen vermutlich immer denselben Zeitraum einnimmt, dann ist die Streuung über 3 Tage in diesem Selbstexperiment natürlich viel effektiver gewesen, weil er hat fast die Hälfte der Anzahl gebraucht, um dasselbe auswendig zu lernen oder dieselbe Menge auswendig zu lernen. Man kann jetzt in Frage stellen, was sinnvoll ist, unnütze Silben 100 Mal hintereinander aufzusagen, aber der Punkt ist trotzdem klar. Er war praktisch dadurch, dass er sein Lernen gestreut hat, war er fast doppelt so effektiv im Zeiteinsatz. Und das fand ich schon beachtlich. Und jetzt habe ich lange ausgeholt, warum ist es relevant, worüber wir hier sprechen? Naja, ich erinnere mich beispielsweise, ich habe mal so Miller-Heiman-Training gemacht. Ich habe tatsächlich sogar Miller-Heiman-Training habe ich 2-mal gemacht. So Blue Sheet, Gold Sheet, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch irgendjemand macht. Ist doch vollkommen egal. Vertriebsmethode aus den 90ern so ungefähr. Wobei da gute Sachen dabei waren. Ich will jetzt gar nicht Miller-Heiman schlecht reden. Aber die Art und Weise, wie das funktioniert hat, war, wir saßen 2 Tage zusammen, haben mit dem Trainer, externer Trainer, zusammengesessen, haben da diese Blue Sheets, Gold Sheets und so weiter ausgefüllt. Und das war eine super, super wertvolle Diskussion. Ich weiß nicht, ob du schon mal Miller-Heiman-Training gemacht hast. Da gehst du super tief in einzelne Accounts rein, die Stakeholder, die Abteilung, was sind die Probleme und so weiter. Also inhaltlich ist es nicht schlecht. Und die Idee war im Prinzip, diese Blue Sheet-Arbeit, also diese account-intensive Arbeit, natürlich also dauerhaft in der Vertriebsorganisation zu implementieren und damit eben zu arbeiten. Und die Wahrheit ist aber, wir haben diesen Workshop gemacht und ich spüre jetzt mal 2-3 Monate voraus, denkst du, da hat irgendjemand später nochmal ein Blue Sheet auf seinem Tisch gehabt? Ist einfach nicht passiert. Ja, die 1-2 Tage, die waren gut, tolle Diskussion und wir haben vielleicht auch den einen oder anderen Deal sogar daraus entwickelt, weil wir eben so intensiv auch über diese Kunden nachgedacht haben. Aber dauerhaft diesen Mechanismus mit Blue Sheets zu arbeiten, zu etablieren, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und das ist im Prinzip eigentlich das, was ich bei allen Formen von Training, das muss jetzt gar nicht Vertriebstraining sein, immer wieder beobachtet habe. Wir sitzen da 1 bis 2, 3 Tage, manchmal auch eine Woche zusammen, immer geile Diskussionen, gute Inhalte, auch hochrelevant, meistens hochrelevant. Ne? Also meistens kauft man ja keinen Bullshit ein, sondern schon Sachen, wo man sich überlegt, ob das sinnvoll ist. Aber von der Art und Weise, wie es im Nachhinein wirklich den Weg in den Alltag gefunden hat, da sieht es da wirklich sehr nüchtern aus.
Ja, Miller-Heiman auch gemacht, hoch und runter. Ich glaube auch, das ist Green Sheet und nicht Gold Sheet.
Ja, heißt. Whatever, ja.
So ein bisschen, ja. Anyhow, also der erste Punkt, der hier bei mir steht, und also es gibt viele potenzielle Probleme mit diesem Workshop, mit diesem Workshop-Trainingsansatz. Ja. Ich habe mal vier Stück mitgebracht.
Okay.
Und der erste ist genau diese Forgetting Curve, was du gesagt hast, der Ebbinghaus 1880. Und im Prinzip sagt der, wenn du hier deinen Workshop machst und danach halt nichts mehr passiert, dann ist nach einer Woche 90% von dem Knowledge, was du da in dem Workshop unter Umständen aufgebaut hast, ist wieder weg. Ne? Und ist, also wir haben ja gar nichts gegen Workshops, die sind ja auch in der Regel toll. Und du hast gesagt, du kaufst dann da vermutlich auch was Externes ein. Das ist guter Content, hilfreiche Inhalte und während den 1-2 Tagen sind die Leute auch richtig pumped und motiviert. Ja? Was aber nicht passiert in der Regel ist, du hast das auch angesprochen, es wird nicht nachgehalten, also es gibt keine Wiederholung. Ja? No repetition. Und das kannst du ja wunderbar, wir haben später noch einen schönen Vergleich, wo man es wunderbar sehen kann, quasi einmal trainieren versus Repetition und was dann hinterher der Unterschied ist. Ein weiterer Punkt, der spielt auch vielleicht dem geschuldet, dass du halt sagst, ja, ich mache das so once off, ja, es ist in der Regel sehr eindimensional. Du behandelst ein bestimmtes Thema, obwohl du, wenn du auf deine Pre-Sales-Organisation guckst, vermutlich nicht nur ein bestimmtes Thema bräuchtest, ja, sondern erstens mal mehrere und zweitens mal auch in einer ganz anderen Tiefe. Und das kriegst du in diesen 2 Tagen nicht hin. Und der letzte Punkt, der vermutlich schwierig ist, du hast dann die 2 Tage einen super Trainer mit am Start. Der erklärt dir alles, der kann da coachen, der kann Feedback geben, der hat unfassbar viel Erfahrung. So, der ist dann aber leider weg. Und wenn der weg ist, dann bist du so ein bisschen Game Over. Und wenn sich da jetzt jemand wiederfindet, ja genau, haben wir schon öfters gemacht und die 2 Tage und pumpt und dann am Montag wieder im Büro und irgendwie alles wieder der alte Hut, dann ist das Ergebnis am Ende des Tages ja, deine Sales KPIs, ja, die 30%, die du mehr machen sollst, es wird da keinen positiven Impact drauf haben, es verpufft einfach. Das Budget, was du für die 2 Tage bezahlt hast, on-site, den Trainer da kommen lassen, ist leider auch weg. Und vermutlich raubt zu dem Zeitpunkt der Führungskraft auch schon die Energie, ne? Weil du hast so gedacht, hey geil, jetzt trainiert 2 Tage Vollgas und jetzt wird die Welt besser. Ja, und dann am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter stellen wir fest, naja, so richtig halt nicht.
Ja. Mir fällt tatsächlich noch eine weitere Challenge ein, die wir auch mit unseren Kunden immer mal wieder diskutieren. Und das sind natürlich unsere lieben Kollegen aus dem Vertrieb. Weißt du, wenn du jetzt CRO bist von einer SaaS-Company und du überlegst dir, okay, ich würde gerne für mein Vertriebsteam übers SKO ein Training machen, dann stehst du ja immer vor der Wahl, okay, mache ich das nur für die Account Executives, mache ich was für alle oder machen wir vielleicht sogar was getrennt, ja, was für die SEs, was für die AEs. Wenn ich es getrennt mache, werden die Kosten steigen. Wenn ich es zusammen mache, dann stellt sich immer die Frage, und das ist so ein bisschen angelehnt an den Punkt, den du gerade gemacht hast, stellt sich immer die Frage, na gut, eigentlich bräuchten die AEs vielleicht Training im Sinne von Outreach, wie kann ich gute Erstgespräche führen und so weiter, was natürlich für die SEs in den meisten Fällen komplett irrelevant ist. Und die SEs bräuchten vielleicht bestimmte Fähigkeiten, wie mache ich eine besonders tiefe Discovery, auch auf einer technischen oder auf einer fachlichen Ebene, wie kann ich natürlich überzeugend meine Demo präsentieren, also auch Dinge, wo die AEs dann wiederum raus sind. Das heißt, du hast immer diesen, du musst, wenn du beide bespielen willst, entweder diesen Mittelraum bespielen, der dann aber unvollständig ist, oder du machst es getrennt und dann hast du wiederum natürlich auch eine andere Kostenstruktur für dein Trainingssetup. Also nicht nur Kosten, sondern auch logistisch, ne? Also wenn ich mich jetzt erinnere, ich war ja bei so ein paar SaaS-Companies in den USA dann auch zum SKO, da waren das immer große Hotels und so weiter. Aber die Räumlichkeiten waren immer sehr entscheidend, ob das überhaupt möglich ist, solche Dinge überhaupt durchzuführen. Ja, da brauchst du ja extra Räume und so weiter. Also es ist dann schon auch ein organisatorischer Aufwand.
Ja, da kommen auf jeden Fall viele, viele Dinge zusammen. Und jetzt muss man an der Stelle nochmal sagen, also ich habe gar nichts gegen diesen Workshop, ne? Das Hauptproblem ist ja hier, dass es nicht nachgehalten und nicht nachgearbeitet wird. Ne? Es ist kein System vorhanden, damit wir das, was wir da in dem Workshop jetzt aufgebaut haben, über 1 oder 2 Tage irgendwie in den Alltag reinkriegen. Also jetzt nehmen wir mal an, das ist das, was ihr bekommen habt. Ja, hier externes Training, gesponsert von eurem Leadership im Rahmen des SKO. 2 Tage Vollgas, sagen wir mal Demo-Training, ist ja auch egal. Und was wäre jetzt besser, als dass es einfach verpufft? Ja, und dann gucke ich mal hier virtuell sozusagen die Führungskraft an. Also sinnvoll wäre, den Workshop nachzuhalten im Sinne von, lass uns das, was wir da rausgezogen haben, mit dem Team nochmal diskutieren. Was waren die wertvollen Inhalte? Was sind die Dinge, die uns wirklich im Alltag weiterhelfen, effizienter, besser, schneller und so weiter zu werden? Und dann lass uns die doch bitte regelmäßig trainieren, regelmäßig üben. Und du als Führungskraft gehst an der Stelle in eine Coaching-Rolle rein. Ja? Und das kannst du machen, ohne dass dieser Trainer nochmal kommen muss. Aber der entscheidende Punkt ist, dass du es tust. Erst dann wird sich was verändern. Referenz, Forgetting Curve, haben wir gehört. Und jetzt nehme ich mal das, was du gesagt hast, nämlich diese Dinge so ein bisschen aufzuteilen. Ne? Also wir machen ja oft hier den Sportvergleich. Und wenn wir jetzt diese 2 Tage trainiert haben und wir sagen mal, hey, wir sind jetzt 2 Tage am Stück ins Gym gegangen und haben hier Bizeps trainiert, so richtig, ne? Mit schweren Gewichten, dann gehst du wahrscheinlich erstmal ins Krankenhaus, weil es ein bisschen ungesund ist für deinen Körper. Und wir würden aber mal die gleiche Zeit nehmen, also diese 16 Stunden, 2 mal 8 Stunden und verteilen das mal auf 30 Minuten in der Woche und dann könnten wir 32 Wochen lang eine halbe Stunde trainieren. Ne? Und dann gucken wir uns mal an, wer von den beiden Teilnehmenden den gesünderen und den größeren und stärkeren Bizeps hat. Ja? Und die Antwort ist ja offensichtlich, natürlich der über 32 Wochen jede Woche mal eine halbe Stunde geht. Und genau das ist hier die Idee. So, mach bitte deinen Workshop, hol dir initial mal die Themen ab, find die Techniken und Habits raus, die sich da irgendwie gut machen und dann musst du sofort nach dem Workshop halt einen wöchentlichen oder einen 2-wöchentlichen, was auch immer in eure Schedule passt, Termin aufsetzen, wo dein Team wieder zusammenkommt und wo du dann entweder, wenn es um Demo geht, eben hey so ein Mini-Demo-Pitch machst und eine Feedback-Runde hinterher. Oder wenn es um Discovery geht, ist es vielleicht eher so ein Rollenspiel. Wenn du das nicht tust, ja, dann also kann ich dir jetzt schon garantieren, dass die Forgetting Curve eiskalt zuschlagen wird, ja, und dieser ganze Workshop wirklich für die Tonne ist, so wie wir es am Anfang gesagt haben. Diese Formate, Mini-Pitch und Roleplays, die haben wir in anderen Podcast-Folgen schon sehr, sehr ausführlich behandelt. Also wer da mehr Inspiration braucht, einfach mal die Liste runterscrollen und sich das reinziehen. Ich will hier nur den Punkt machen, Workshop kann dann funktionieren, wenn du einen Plan hast, wie du danach damit umgehst und wenn du dieses Thema regelmäßiges Üben und Trainieren in den Alltag deines Teams mit einbaust.
Ja, und wo du das gerade so ausgeführt hast, ist in meinem Kopf auch nochmal so eine Trennung entstanden, weil ich glaube, man auch unterscheiden muss zwischen, ich nenne es mal Wissensvermittlung und Fähigkeitenaufbau. Ne, wenn ich mir jetzt überlege beim SKO, da kommt vielleicht eine Session vom Produktmanagement, weil die ihre Roadmap fürs neue Jahr teilen und die neuesten Releases der Go-to-Market-Organisation vorstellen möchten. Dann geht es ja in erster Linie um eine Wissensvermittlung. Liebes Vertriebsteam, wir möchten, dass ihr wisst, dass dieses neue Feature ab 1. Februar am Start sein wird. Da brauche ich nichts üben. So, das weiß ich dann. Wenn ich das für relevant halte, dann merke ich mir das, weil ich schon wahrscheinlich 3 Kunden im Kopf habe, für die es interessant sein könnte. Und dann ist das Thema durch. Aber wenn es darum geht, eine Fähigkeit aufzubauen, also wie kann ich zum Beispiel ein Gespräch auf fachlicher Natur so tief mit meinem Kunden führen, dass wir am Ende auch mal vielleicht schon so einen ersten Business Case haben. Das ist eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit, die muss ich erlernen. Und da gibt es im Prinzip in der Neurologie ja 2 Schlagwörter. Ich sage die mal auf Englisch, weil sie auch sehr etabliert sind, meines Erachtens zumindest. Deliberate Practice und Spaced Repetition. Also ich muss es üben und zwar mit einem Zeitversatz und immer wiederholen. So, das sind die beiden Zutaten, die ich brauche, um tatsächlich Fähigkeiten aufzubauen. Und deswegen ist es auch vollkommen fein, wenn man einmal im Quartal irgendwie New Product Release und sonst irgendwas hat. Das brauchst du nicht wiederholen, da gibt es keine Notwendigkeit. Aber wenn es darum geht, Präsentationsfähigkeiten, Gesprächsführung, Einwandsbehandlung, C-Level-Kommunikation, all diese Themen, die SEs können, sollten und müssten, um ihren Job gut zu machen, dann Spaced Repetition und Deliberate Practice sind die Zutaten.
Ja, es gibt einen krassen Unterschied. Also Wissen ist nicht Können. Ne? Du kannst, ich kann dir alles erzählen über Brustschwimmen oder Kraulschwimmen. Ja? Und du kannst dir Videos reinziehen und kannst das alles lesen und so weiter. Wenn du nicht ins Wasser springst, wirst du nie schwimmen. Ne? Ist ganz einfach. Und nur weil du es weißt, wie es geht, wirst du natürlich im ersten Moment nicht so schwimmen können, wie der, der es dir vorgemacht hat, weil der macht es halt schon seit 10 Jahren. Deswegen hat er ein gewisses Level of Excellence halt auch entwickelt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Wiederholung. Und ich glaube, es kommt noch was weiteres dazu, also einen Coach eben zu haben. Jemanden, der da ist, der sich das von außen mal anguckt und der dir Feedback gibt. Ja, das kann auch teamintern ja wunderbar funktionieren. Aber ich glaube, auch hier profitierst du immer, wenn du jemanden hast, der es halt selber schon mal gemacht hat und der gewisse Dinge schon gesehen hat, weil der einfach in bestimmten Dingen voraus ist, ja, und ganz anders reagieren kann. Aber fair enough. Ich will auf einen anderen Punkt raus. Also mach deinen Workshop beim SKO, setz dich mit deinem Team hin, setz so ein Format auf, halt es nach, mach das wöchentlich und du wirst sehen, es wird sich sehr, sehr positiv auswirken auf dein Team. Und gleichzeitig sehe ich so ein paar Challenges für diese Firstline-Führungskraft, ne, die sich diesen Schuh anzieht und sagt, hey, ich mach das, ja, und ich greife mal 3 raus, du kannst das gerne ergänzen. Ich meine, die hat ja auch einen Alltag, ne? Die soll ja das Team führen, die muss mit dem Sales interagieren, die ist in bestimmten Deals noch involviert, die muss nach oben kommunizieren, ja, dann eskaliert noch im Customer Success irgendwas. Also ist ja nicht so, dass der Schreibtisch bei denen leer wäre, sondern die sind ja schon mittendrin statt nur dabei. Also diese, haben die Zeit, Führung, Management versus Training? Also wie viel können die investieren und können sie ausreichend investieren, dass es gut wird? Das ist so ein Fragezeichen, was ich im Kopf habe. Dann denke ich, muss man fairerweise sagen, und das ist gar kein Vorwurf, sondern es ist, glaube ich, eher soll so schützend auch mal gemeint sein. Die sind in der Regel ja keine ausgebildeten Trainer. Also die beschäftigen sich ja nicht den ganzen Tag lang mit Training und so weiter. Und jetzt habe ich gesagt, hey, mach einmal die Woche einen Pitch, mach einmal die Woche ein Roleplay. Und das ist ja schon mal super, wenn die Leute das machen würden. Und gleichzeitig ist es so, und das ist dann sowohl in Zeit als auch ein, bin ich Trainer, verstehe ich die Didaktik, hab ich da Ideen? Ja, wer generiert denn diese ganzen Content-Sachen und wer generiert die ganzen Formate, die Leute auch bei der Stange halten? Ne, weil wir haben jetzt eben über ein bisschen Pitch und vielleicht ein bisschen Discovery geredet, aber wir wissen, wenn wir uns mal so eine Kompetenzmatrix für den Presets angucken, da steht deutlich mehr drauf als diese 2 Dinge. Also es hat eine unfassbar hohe Komplexität. Ne? Also können die den Content und die Formate bauen, die es dann wirklich braucht, um es langfristig nachhaltig zu machen? Haben sie die Zeit dafür, neben ihrer eigentlichen Rolle, die sie da ausfüllen sollen? Und haben sie die Kompetenz im Sinne von Trainer oder Trainerin, die es dann braucht, um das wirklich in einer Wirksamkeit abbilden zu können?
Also ich fühle das, ne? Also insbesondere das Thema, wie manage ich meine eigene Zeit als Manager? Das war auf jeden Fall für mich eine dauerhafte Herausforderung in der Rolle. Auch weil einfach die Anzahl der Peers so riesig war. Wir haben unterschiedliche Segmente begleitet. Wir haben den Customer Success, hast du gerade schon angesprochen. Wir hatten auch ein Interface zum Marketing, natürlich zum Vertrieb, in der eigenen SE-Organisation nach oben und nach unten. hast du deine One-on-Ones, deine Skip-Levels und so weiter. Also als SE-Manager langweilt man sich wirklich nicht. Ne? Dazu kommen dann noch typischerweise eine Reihe von Initiativen, also strategische Initiativen, wo wir vielleicht die Organisation insgesamt weiterentwickeln wollen. Keine Ahnung, vielleicht ein neues Tracking, ein Demo-Automation-Tool oder was auch immer da gerade eben dann im Raum steht, wo es im Prinzip projektmäßig Dinge abgearbeitet werden. Und dann stellt sich natürlich immer noch die große Frage, so wie viel Zeit verbringe ich eigentlich selber noch mit dem Kunden? Ja, es gibt ja SE-Leader da draußen, die interpretieren ihre Rolle als super Pre-Sales. Ja, die machen dann die ganze Zeit vom Kunden und so weiter, wo dann eben noch mehr auf der Strecke bleibt von dem ganzen Kram, den ich gerade erzählt habe. Und also die Liste ist noch nicht endlich. Ja, da können wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Ja, was sind eigentlich die Verantwortlichkeiten eines SE-Leaders? Also ich glaube, da können wir lange drüber sprechen.
Ja. Und wo sich das auch natürlich dann bemerkbar macht oder auswirkt, jetzt haben wir vorhin über weiteren Headcount gesprochen, jetzt kriegst du diesen Headcount und natürlich gibt es so ein Company-Onboarding, ne, wo ich dann lerne, wie ich IT-Systeme benutze und irgendwelche Tickets aufmachen kann. Aber in der Regel gibt es ja kein sinnvolles, vernünftiges Onboarding für, was heißt jetzt hier in der Presales-Rolle zu sein. Ja? So, also wer baut das dahin? Habe ich da irgendwie eine Lernabteilung, die mir wirklich etwas zur Verfügung stellt, was hilft? Oder liegt das eigentlich auf meinem Tisch? Und wenn ich es nicht tue, dann habe ich wieder die gleichen Probleme wie davor. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr Headcounts kriegt, hey, super, herzlichen Glückwunsch. Freut euch. Wenn ihr über dieses Trainingsverhaltensthema geht, ja, und ihr habt diesen SKO-Workshop, dann bitte, bitte haltet das nach. Denkt euch ein simples Format aus, holt euch Inspiration hier aus dem Podcast. Aber guckt euch auch an, was ist eure Rolle, wo liegt euer Fokus und wie könnt ihr dem Ganzen gerecht werden? Und ich meine, diese ganzen Challenges, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ja, so in der Regel sind es keine Trainer, in der Regel haben die wenig Zeit für diese Themen. Und nein, sie können sich nicht 3 Wochen hinsetzen und sich den ganzen Content und die Formate ausdenken. Das ist die Stelle, wo wir auf jeden Fall helfen können, weil wir machen die letzten 3 Jahre nichts anderes als genau dieses Thema. Wir haben vorhin schon mal das Webinar geteasert. Also auch da werden wir sicherlich ein bisschen dazu sprechen, was wir tun können, was wir für ein System gebaut haben, wo wir diese ganzen Sachen, Forgetting Curve und so weiter, auf eine Art und Weise adressieren, wie wir glauben, dass das sinnvoll ist. Und wir können hier ein Sparringspartner und ein Supporter sein, diese Dinge ja mit dem Presets Management für die Teams an den Start zu bringen. Also 2 Optionen für dich. Zieh dir das Webinar einfach rein oder buch dir jetzt direkt einen Call mit dem Tim. Der freut sich, das mal mit dir zu vertiefen, mal einen Blick auf dich und dein Team zu werfen. Und im besten Fall haben wir Möglichkeiten, euch da zu unterstützen. Ja, und ich meine, du kannst ja auch ein bisschen erzählen, wir haben das ja die letzten 3 Jahre gemerkt. Also wir waren dann auf einmal frei, wir konnten unsere Company hier bauen. Wir hatten eine Vision, dass wir eine Trainings- und Enablement-Company bauen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns also so tief in diese Dinge reingewühlt, Bücher gelesen, Podcasts verschlungen und so weiter. Und wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als uns mit, wie muss das aussehen, was sind die Kompetenzen, wie funktioniert das didaktisch, welche Formate verprobt, wieder angepasst, weggeschmissen und so weiter. Und wir sind ja oft da gesessen und haben gesagt, wenn wir jetzt noch Manager bei Miro oder SAP wären, ja, wann hätten wir das machen sollen? Also Mission Impossible. Ne? So, also von dem her, ja, das ist so die Erfahrung, die wir jetzt machen durften.
Du, ich kann mal so ein bisschen behind the scenes erzählen. Ne? Du hast gerade vom Webinar gesprochen. Eine Sache, die wir beim Webinar machen werden, für die Leute, die live dabei sind. Ich habe die letzten 3 Wochen, und deswegen ist es auch eine Antwort auf deine Frage, habe ich an einem Pre-Sales KPI Playbook gearbeitet. Und wir waren in der Woche in Reit im Winkel, ne? Du und ich, also 5 oder 6 Tage am Stück. Und ich habe im Prinzip, ich glaube, 3 volle Tage von der Zeit habe ich nur an diesem Playbook gebaut. Und guess what? Ich war nicht fertig. Diese Woche habe ich weitergemacht. Ich habe heute Nachmittag tatsächlich auch noch einen 3-Stunden-Blocker drin, weil ich daran weiterarbeite. Weil das Ding auf einem Niveau ist, wo ich gesagt habe, so hätte ich es gerne mal gehabt, als ich selber in der Rolle war. Weißt du, da sind die Top 10 KPIs drin, die wir für Pre-Sales-Organisationen für am sinnvollsten halten. Da sind auch Benchmarks drin. Also was ist gut, was ist exzellent und was kann ich tun, um diesen KPI zu verbessern. Konkrete Formeln, konkrete Kalkulationsbeispiele, Maßnahmen, die gegen Gamification sprechen. Also wie kann ich verhindern, dass dieser KPI von meiner Vertriebsmannschaft irgendwie gamified wird, irgendwie komische Ergebnisse zu erzielen. Also all das steckt da drin. Das Ding ist im positivsten Sinne ein Monster geworden, wo so viel Mehrwert drin steckt. Wenn ich mir überlege, ich hätte das als SE-Leader in der Rolle mich so tief damit auseinandergesetzt, hätte ich, glaube ich, ein ganzes Jahr gebraucht. So, jetzt habe ich mich halt mal 2 Wochen intensiv hingesetzt. Jetzt ist es fast fertig, noch nicht ganz. Wir werden es am 21. Januar im Webinar mit allen, die dabei sind, auch teilen. Und das wäre nicht möglich gewesen, blöd gesagt. Es wäre nicht möglich gewesen, das in der Qualität auszuarbeiten, wie ich das jetzt gemacht habe, wenn ich in der Rolle gewesen wäre.
Ja, und ich kann euch versprechen, nachdem ich Lektorat gelesen habe, wird er noch mal ein paar Stunden dran sitzen.
Schönen Dank auch.
Ja, gern. Gern geschehen. Also nochmal zusammengefasst, wenn ihr diese Workshop-Trainings habt, haltet die auf jeden Fall nach, auch wenn ihr keine Workshop-Trainings habt und der Meinung seid, dass Discovery oder Pitch oder Demo wichtige Skills sind, die euch in eurem Team helfen würden, besser, schneller, effizienter zu werden, dann setzt einfach solche regelmäßigen Trainingssachen auf. Und ja, es ist wirklich so banal, 30 Minuten Blocker in den Kalender, das Team vorher briefen, einladen, einer bringt einen Pitch, eine Demo, was auch immer mit, 10 Minuten Vollgas, 20 Minuten Feedback und ihr werdet merken, wie ihr dann über die Zeit euren Modus, eure Feedback-Schleifen und so weiter findet. Wie gesagt, es gibt eigene Folgen, haben wir dazu gemacht mit dem Feedback-Framework und allem drum und dran. Also zieht euch das gerne rein. Wenn ihr einen Sparringspartner haben wollt, der dafür ein System mitbringt, auch im Sinne von Impact-Messung, aber auf jeden Fall praxiserprobt, dann wie gesagt, Link in den Shownotes oder kommt einfach ins Webinar. Ja, danke, mein Lieber. Das war ja heute mal eine Folge, die ich vorbereitet habe, ohne dass du wusstest, worum es eigentlich geht. Du hast es mit deinen Beiträgen geschafft, den Flow nicht zu zerstören. Dafür bin ich dir sehr, 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 sehr dankbar. Und ich hoffe, es war trotzdem für die eine oder andere Person hier was mit dabei. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir euch auch im Webinar beziehungsweise in den künftigen Pods dann wieder sehen beziehungsweise euch ein bisschen was erzählen dürfen.
Das war Presales Unleashed, das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitnehmen konntest, abonniere gerne die Show. Solltest du Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, schreib uns gerne. Wir freuen uns da über jede Nachricht bei LinkedIn und antworten gerne. Wenn dich das Thema von heute interessiert hat und du gerne noch einen Schritt weitergehen möchtest, komm am 21. Januar um 16 Uhr in unser Webinar. Link zu allem dem findest du natürlich in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.